Es gibt viel Bewegung in Südafrika, scheint es. Wieder gibt es Berichte von prügelnden Polizeihorden, der Weißen, von Tränengas, Massenverhaftungen, vom Abkassieren von Journalisten. Leute werden mit Farbe besprüht, um sie hinterher als Demo-Teilnehmer verhaften zu können. Die Krankenhäuser werden nach Verletzten durchfilzt. Der rassistische Polizeistaat ist wieder in Aktion. Die Schwarzen demonstrieren, zeigen geduldig ihren Widerstand unter Leitung von Kirchenführern oder anders auch ohne diese. Diese Demonstrationen werden gestoppt, auseinandergetrieben etc. Weder am Strand will man die Schwarzen sehen, noch vor dem Parlamentsgebäude. Die weiße Gesellschaft will ungestört in die 90er Jahre kommen. Sie weiß sich nämlich der wirtschaftlichen, politischen und sogar militärischen Beihilfe sicher von ihren europäischen Partnern unterstützt. Und so suchen die Leser oder Zuschauer, Zuhörer in den Medien nach Signalen, die durch die Meldungen, durch die Zensur in Südafrika durchgehen und versuchen zu entdecken, was irgendwie vielleicht was Neues signalisieren könnte. Vielleicht Rückkehr zu den gewaltfreien Widerstandsformen der 50er Jahre, glaubt Mann, Frau zu erkennen. Was sich tut gerade in Südafrika, morgen Mittwoch, also am 6. September, sollen Wahlen stattfinden in Südafrika. Gewählt werden soll der Status quo, weiße Vormacht in den 90er Jahren. Der sogenannte Dreikammernparlament wird gewählt. Dass diese Ungestörtheit in den 90er Jahren schwieriger wird, dass die Unterstützung durch westliche Industrieländer ein paar kosmetische Veränderungen am Apartheidssystem erfordern, war schon Anfang der 80er Jahre klar geworden. Boykotte gegen den Staatsterrorismus in Südafrika wurde von den meisten Ländern der Erde bis auf Großbritannien, Kanada, USA, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland in UNO-Abstimmungen beschlossen. Aber erst wurden jetzt von Südafrika einige unbedeutende oder unwirksame Gesetzesänderungen inszeniert und dann die Demokratisierung als Trickspiel aufgebaut. Die sogenannten minderwertigen Rassengruppen, die Inder, Asiaten, Mischlinge, bekamen eine Parlamentskammer jeweils für ihre eigene Gruppe. Die Schwarzen bekamen nichts, obwohl sie mit 26 bis 30 Millionen Menschen die 3- bis 4-fache Mehrheit stellen. Die ersten drei Kammerparlamentswahlen gab es dann im August 1984. Es gab riesige Polizei- und Militäraufgebote dagegen. Und die Protester wurden mit Nilpferdpeitschen und anderen Mitteln weggeprügelt. Alle machten ihre Solidarität mit den ausgeschlossenen Schwarzen klar bei den farbigen Bevölkerungsgruppen. Und allein im Oktober 1984 gab es 32 Guerilla-Angriffe. Und die Parlamentswahlen gingen dann klar als Niederlage für die pseudodemokratische Show aus. Circa 18% nur beteiligten sich bei den Farbigen. Parallel dazu wurden dann Kommunalpolitiker, Verwalter in schwarzer Hautfarbe eingesetzt, die Statthalter Pretorias. Und die Mieten, die Abgaben wurden erhöht für die Finanzierung dieser Statthalterstrukturen. Das führte wieder zu Empörung oder weiter zu Empörung und Aufstand. Der wurde wieder blutig niedergehalten und einige Zeit später dann der Ausnahmezustand ausgerufen, der bis heute dann das Land von Militär- und Polizeistaat entwickelt hat und tausende Toten, zehntausende Verhaftete und Internierte brachte, darunter hunderte von Kindern bis runter zu Achtjährigen. Südafrika muss sich was einfallen lassen, jedoch wegen seiner Kriege in Namibia und auch Angola und teils in Mosambik ist es hoch verschuldet und konnte nicht mehr zurückzahlen, bekam dann keine Umschuldungen mehr oder neue Kredite. Diese neuen Kredite und Umschuldungen wurden dann von Schweizern und deutschen Banken federführend dort trotzdem weiter ausgeführt, wo die skandinavischen Länder und USA teils schon sich rigoros aus Südafrika zurückzogen. Die Dreikammer-Parlamentsshow genügte nämlich den Kapitalhaltern und Bossen in Übersee, um das Gerede in der Presse als Reformwille zu akzeptieren. Das Regime reagierte im Folgenden dann mit der Einsetzung der Kommunalwahlen und auf die Demonstrationen, Boykotteaktivitäten wurde in gehabter Weise mit Polizei- und Militäreinsatz, Verhaftungswellen, Verbote von Oppositionsgruppen reagiert. Die schlechte Beteiligung der schwarzen Wähler oder Gewinne der Ultrarechten wurden dann als Argumente hierzulande auch benutzt, um die kleineren Schritte des Regimes, die kosmetischen Reformchen zu akzeptieren oder im Kreis herumzureden. So fragt sich, was steht denn morgen an den anstehenden Wahlen an, was kann da überhaupt interessant sein oder wovon lassen sich die Leute noch täuschen? Die regierende Nationale Partei hat sich auch in der Reagan-Bush-Ära bewährt, konnte weiter ausgebaut werden, kann in der bürgerlichen Presse hier auch verzapfen, was sie will, ohne faktisch Gegenrecherchen befürchten zu müssen. Hierzulande wird nach den Ultrarechten geschielt. Warum eigentlich? Die sitzen denn auch schon heute in Positionen im verdeckten nationalen Sicherheitsmanagement etc. Also die sind sowieso drin. Und die Liberalen, früher die Progressiv-Föderal-Party, heute Demokratische Partei eigentlich genannt oder darin aufgegangen, sie sorgen dafür, dass sie auch Ministerposten bekommen, wenn es zu einer zukünftigen schwarzen Regierung käme, so sagt ein Schwarzer auf die Demokratische Partei angesprochen. Was sich bei der Demokratischen Partei, den Liberalen, noch aufgeschlossen und gut anhört, Forderungen wie nicht rassistische demokratisches System, unabhängige Justiz, Unantastbarkeit der Person, hat schon dort die Grenzen, wo es darauf ankommt, sich mit der außerparlamentarischen Opposition zusammenzutun oder mit ihr zu verhandeln. Die Demokratische Partei kämpft aber eher unrealistischerweise um die Macht im weißen Parlament. Und sie sieht für Befreiungsorganisationen wie ANC und PAC keinen Platz. Diese, da sie Guerillakämpfe unterstützen, seien extremistische Organisationen. Sie sind eher damit einverstanden, dass die Nationale Partei und ihre Politik weiter herrschen kann und soll. Und sie setzen auf Buthelezi und seine Rechte in Kaderorganisationen, die stammeszugehörig für die Zulus betrieben wird und mit Kapitalismus und gewaltfrei als Merkmale auch in der Bundesrepublik von der CDU-CSU unterstützt wird. Aber gegen harmlose Oppositionsgruppen wie die Bündnisse United Democratic Front oder Azanische Volksorganisation mit massenhaften Morden unter Unterstützung der rassistischen Polizei vorgeht. Das Big Business, also die Großen wie Oppenheimer und sonstige, die liberalen Geldkreise, die setzen ebenfalls auf die Demokratische Partei. Sie wollen eine problemlose Ausbeute in einer Nach-Apartheid-System. Und viel passieren kann mit der Demokratischen Partei nicht, denn über die Hälfte der Weißen sind immer noch für die getrennten Wohngebiete. Der Urnengang selbst gibt aber dem System die Legitimität. Aber eine wichtige Rolle spielen sie. Reformchen im Schneckentempo bekommen Unterstützung. Die Apartheid scheint ein angenehmeres Gesicht zu bekommen. Sie wird weiterhin die große Betrugsmaschinerie verdeckt ausbauen, weitere Tricks vorbereiten. In der sogenannten großen Indaba werden Verhandlungslösungen suggeriert, die keine sind. Es sollen zum Beispiel Schwarze mitbestimmen können an der Entwicklung einer Verfassung, die allen Gruppen in Südafrika entgegenkommen sollen. Aber eben nur solche, die damit einverstanden sein werden, dass die Schwarzen stammesmäßig dividiert werden in Gruppen wie Zulus, Sutus, Wenda und so weiter. Und keine Gruppe soll die andere beherrschen können, heißt das Argument. Die Weißen thronen aber über allem. Regional könnte sich KwaZulu ja als Föderation dann mit Natal zusammenschließen, auch eine Region in Südafrika. Oder ähnlich. Das wäre das Maximum an politischer Wirkung. Das wäre dasselbe etwa, wie wenn Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam Gesundheitspolitik und Kulturpolitik machen dürften. Und dazu gäbe es dann noch vielleicht in einem Jahrzehnt als Zugabe einen formalen schwarzen Präsidenten. Als Antwort kann man nur sagen, Befreiungsorganisationen wie PAC und ANC betonen, das ist nichts Neues alles. Apartheid kann nicht reformiert werden. Apartheid kann nur völlig zerstört werden.